SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramm, ich grüße Sie. Zu Gast ist heute einer der bekanntesten Mathematiker Deutschlands, Professor Christian Hesse von der Uni Stuttgart. Als er dort vor 30 Jahren seine Professur angetreten hat, war er der jüngste Mathematikprofessor in Deutschland, damals 30 Jahre alt. Nach Adam Riese ist er jetzt also 60. Er hat inzwischen mehrere Bücher verfasst, in denen er Mathematik nicht nur für ein Fachpublikum verständlich erklärt, unter anderem auch ein Buch über die mathematischen Hintergründe des Wahlrechts. Dazu hat er auch schon das Bundesverfassungsgericht beraten. Christian Hesse erklärt die Mathematik von Alltagsphänomenen im Fernsehen und er beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Sterberisiko von Menschen. Über all das wollen wir heute sprechen hier in SWR 2 Tandem mit Professor Christian Hesse. Herr Hesse, herzlich willkommen.
Ja, danke. Ich grüße Sie auch, Herr Gramlich.
Herr Hesse, warum Mathematik glücklich macht, das war der Titel Ihres ersten Mathematikbuchs für die Allgemeinheit, sozusagen 2009 erschienen. Warum macht Mathematik glücklich?
Ja, die Sache mit dem Glück ist ja letztendlich so eine Sache von Hormonen, nicht? Dass bei uns im Kopf die richtigen Hormone produziert werden und dann an die richtigen Stellen kommen. Und dann wird dieses Gefühl erzeugt, das wir alle so schätzen. Und das kann durch ganz verschiedene Dinge ausgelöst werden. Sonnenuntergang zum Beispiel oder unberührte Landschaft, sympathisches Gesicht durch einen schönen Rhythmus, eine Musik und so weiter. Aber eben auch durch eine ganz filigrane, subtile Gedankenkonstruktion in der Mathematik. Der Nachteil davon ist allerdings, das Gehirn muss in gewisser Weise geschult sein, während man einen Sonnenuntergang ganz ohne Voraussetzungen genießen kann und dadurch ein bisschen glücklicher werden kann.
Jetzt gibt es Menschen, die sich mit Mathe schwer tun, die da eben vielleicht nicht geschult sind, die schon, wenn sie das Wort Mathematik hören, innerlich abschalten. Wenn jetzt jemand da am Radio sitzt, der sich da schwer tut, der möglicherweise bei der Ankündigung jetzt schon die Hand am Ausschaltknopf hat, warum sollte der jetzt weiter zuhören?
Na gut, also das weiß ich nicht, was ich da raten könnte. Ich versuche natürlich mein Bestes zu geben als Mathematiker, aber möglicherweise gibt es doch für denjenigen oder diejenige was Besseres zu tun, als einem Mathematiker jetzt zuzuhören. Was ich versprechen kann, ist, ich werde versuchen, ein bisschen zu erklären, ja, was das Spielerische an Mathematik ist und was man mit Mathematik alles machen kann. Es gibt also unglaublich viele Dinge, über die man mit Mathematik nachdenken kann.
Mich hätten Sie jetzt, also ich habe ein Faible für Mathematik, aber ich finde, das war doch eine gute Motivation jetzt als zuzuhören, auch wenn man sich mit Mathe vielleicht ein bisschen schwerer tut. SWR 2 Tandem mit dem Mathematiker Christian Hesse. Vor 30 Jahren waren Sie mit 30 damals der jüngste Mathematikprofessor in Deutschland. Wie ging das bei Ihnen los? Wie sind Sie zur Mathematik gekommen?
Das fing eigentlich schon relativ früh an. Ich erinnere mich schon, als ich ganz jung war, habe ich immer gerne so Rätsel und Knobeleien mich mit beschäftigt und habe auch immer meine Eltern gebeten, mir da die Wochenendausgabe von ihrer Tageszeitung zu geben und dass ich da irgendwelche Rätsel lösen könnte. Das hat mir Spaß gemacht. Also einfach so Probleme zu haben sozusagen, also quantitative Probleme jetzt in dem Sinne, das habe ich immer gemocht und den Weg zur Lösung zu finden, das war spannend. Auch wenn man oft dann die Lösung nicht fand, aber einfach verschiedene Dinge auszuprobieren, das hat mir schon als ganz junger Mensch Spaß gemacht. Mhm. Das war der Anfang sozusagen.
Wann war dann klar, das wird tatsächlich für Sie ein wichtiger Lebensinhalt, auch beruflich?
Das war lange noch gar nicht so klar. In der Schule habe ich mich auch so für biologische Sachen interessiert, Chemie und so weiter. Und ich habe dann tatsächlich auch nach dem Abitur zuerst Medizin studiert, 2 Semester Medizin studiert. Aufgrund dieser Interessenlage, die relativ breit war bei mir, stellte sich aber dann raus, dass die Medizin nicht das Richtige für mich ist und dass es ja einfach ein bisschen zu lebendig ist. Ne? Für mich zu sehr und zu großen Kontakt hatte mit den negativen Aspekten des Lebens, mit Krankheit, Leid, Tod. Und das waren die Art von Problemen, wenn ich das nochmal rückbezüglich sagen darf, die Art von Problemen, die nicht nach meinem Geschmack sind. Mhm. Also theoretische Probleme, quantitative Probleme, damit beschäftige ich mich gerne. Aber so wirklich handfeste, tragische Probleme, wenn ich die mal so nennen soll, da bin ich nicht so gut drin.
Sie sind jetzt in Stuttgart an der Uni Professor am Institut für Stochastik und Anwendung. Wenn Sie jetzt beispielsweise jemanden in der U-Bahn treffen, auf dem Weg zur Arbeit bei der Schwabstraße, das ist eine Haltestelle vor der Uni, wie erklären Sie dem, was Sie da machen?
Also Stochastik ist ein Wort, das kommt vom Altgriechischen Stochastikos und bedeutet im Vermuten geschickt. Also für die alten Griechen waren Stochastiker die Menschen, die besonders gut im Vermuten und im Hypothesen entwickeln waren. Und in der Moderne ist Stochastik einfach die Wissenschaft oder die mathematische Teildisziplin, die sich mit dem Zufallsgeschehen beschäftigt. Also man kann praktisch alle Vorgänge in der Welt so längs eines Spektrums anordnen, wo ganz links sind die rein zufälligen Vorgänge, wie zum Beispiel Lottozahlen jetzt, also wo überhaupt keine Struktur drin ist, sondern reiner Zufall. Und ganz rechts sind die ganz festgelegten Vorgänge, wo kein Zufallsaspekt drin ist, wie zum Beispiel Planetenbewegung. Mhm. Und alles, was es so gibt, Aktienkurse, Wettergeschehen und so weiter, lässt sich entlang dieses Spektrums anordnen. Und wir beschäftigen uns halt mit Vorgängen, wo eine starke Zufallskomponente mit drin ist. Also Aktienkurse, ich jetzt speziell auch als eines meiner Forschungsgebiete. Ja, das wäre es grob gesagt jetzt.
Okay. Mathematik, das, was die meisten von uns damit verbinden zumindest, das ist ja eigentlich, glaube ich, doch nur die Spitze des Eisbergs. Das lässt man doch eigentlich alles im ersten oder zweiten Mathematiksemester hinter sich und geht dann in Bereiche, von denen wir so Normalrechner eigentlich keine Vorstellung mehr haben, oder?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Also selbst schon die Mathematik der ersten Semester an der Universität unterscheidet sich sehr gravierend von der Schulmathematik. Also sie ist in gewisser Weise noch abstrakter und es wird viel mehr Mathematik in viel kürzerer Zeit präsentiert als in der Schule. Also insofern ist das schon ein gewisser Quantensprung vom Abiturjahrgang dann zum Erstsemester an der Universität. Also es fällt allen Schülern und Schülerinnen nicht leicht. Also selbst denen, die dann später doch einigermaßen erfolgreich sind mit der Mathematik. Und auch bei mir war es so. Also ich empfand die ersten Semester schon als beinhart in der Mathematik. Und ich war gerade von der Medizin zur Mathematik gewechselt. Und die Medizin war intellektuell relativ leicht für mich. Und dann dachte ich, oh mein Gott, wo bin ich jetzt hier hingeraten? Wahnsinnige Probleme und alles so kompliziert und dann noch dazu dieser riesige Berg von Mathematik, der vor einem ist. Das war nicht ganz leichtes Lebensgefühl damals.
Sie haben sich da aber offensichtlich erfolgreich sozusagen reingearbeitet und arbeiten, jetzt ist auch ja ein Teil Ihrer mathematischen Arbeit daran, sozusagen anderen Menschen das zu vermitteln, unter anderem mit vielen Büchern. Wie macht man das? Wie kann man Menschen Mathematik näher bringen, die eben jetzt das nicht studiert haben, also uns Normalos?
Ich versuche das so zu machen, dass ich spielerische Aspekte hineinbringe. Denn die wenigsten Menschen machen gerne freiwillig Mathematik. Es ist leider nun mal so, weil die Mathematik den meisten Menschen zu abstrakt ist. Aber die meisten Menschen spielen sehr gerne. Also sollte man Mathematik spielerischer präsentieren, also Gamification, wie man das heutzutage nennt, oder Spielifizierung. Und selbst abstrakt Mathematisches lässt sich gamifizieren. Abstrakte Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel kann man mittels Lotterien und Glücksspielen verdeutlichen oder andere sehr abstrakte mathematische Dinge liegen Zaubertricks zugrunde. Also tatsächlich liegen sehr viele Zaubertricks mit Karten oder Münzen, die basieren auf tiefschürfenden mathematischen Prinzipien. Und wenn man diese tiefschürfenden mathematischen Prinzipien einfach nur so für sich präsentiert, wirken sie vielleicht nicht so interessant. Aber wenn man sie in einen Zaubertrick einkleidet, der dazugehört, ist es schon viel interessanter. Und ein weiterer Aspekt ist auch Lebendigkeit. Man sollte Mathematik in irgendetwas einbetten, was mit dem Leben zu tun hat, mit dem Alltagsleben oder mit der Natur.
Welche Rolle spielt Humor dabei? Also gibt es da möglicherweise, erzählen Sie dann auch mal einen Mathe-Witz oder eine Anekdote?
Ja, das mache ich schon. Also tatsächlich gab es vor einer Zeit eine Vorlesung höhere Mathematik für Ingenieurstudiengänge. Die habe ich versucht, dadurch immer aufzulockern, dass wir so in der Mitte dieser anderthalb Stunden, die es jeweils waren, kurz 2 Minuten Pause gemacht haben und ich dann einen Witz oder eine Geschichte erzählt habe, die lustig war und die irgendwas mit dem Thema zu tun hatte oder mit Mathematikern zu tun hatte. Und ich habe dann auch die Studenten gebeten, mir selbst irgendwelche Witze oder Geschichten zuzuschicken. Und die besten habe ich dann auch präsentiert. Und mir fällt gerade einer ein vom Mathematiker Norbert Wiener. Der war so, könnte man sagen, der typische Mathematiker, wie sich Nicht-Mathematiker halt uns vorstellen. Also sehr nerdig, sehr geistesabwesend, und aber auch irgendwie auch liebenswürdig in seiner nerdigen Art. Und er hatte die Angewohnheit, mittags immer von seinem Büro in die Mensa zu gehen und da zu essen und dann wieder zurück. Jetzt eines Tages trifft er auf dem Campus einen Studenten und er spricht ihn an und fragt ihn etwas. Und Norbert Wiener erörtert das Problem mit ihm. Und ja, der Student freut sich und bedankt sich. Und als er gerade gehen will, fragt dann Norbert Wiener ihn, als Sie mich gerade hier auf dem Campus trafen, kam ich da aus der Richtung oder war ich im Begriff, in die Richtung zu gehen? Und der Student sagt, Sie kamen aus der Richtung. Und darauf sagt Wiener, ah, dann habe ich schon zu Mittag gegessen.
Ja. Sehr, sehr gut. Also Humor definitiv hilfreich dabei, auch das sozusagen den Sinn für Mathematik oder die Begeisterung für Mathematik zu fördern. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, könnte ich mir vorstellen, ist auch Mathematik zu verknüpfen mit Alltagserfahrung. Das macht Christian Hesse auch in Büchern und in seiner Arbeit. Herr Hesse, Sie haben in einem Interview mal gesagt, das Schöne an mathematischen Methoden ist, dass man damit über alles nachdenken kann. Warteschlangen, Eheleben, Schach, Zufälle, Glück, Wahlen, Risiken. Schach, Zufälle und Wahlen, da kann ich mir die mathematischen Hintergründe vorstellen, aber Eheleben, wo steckt da die Mathematik? Können Sie das kurz skizzieren?
Ja, gerne. Und zwar haben ein Mathematiker und ein Psychologe in den 1970er Jahren so eine groß angelegte Studie begonnen, um dem Geheimnis funktionierender Ehen auf die Spur zu kommen. Und Mathematiker und Psychologe, es scheint mir irgendwie so ein Dreamteam zu sein, der eine Experte fürs Rationale, der andere fürs Emotionale. Wie könnte man funktionierende Ehen besser studieren? Und sie haben dann über Jahrzehnte Ehepaare auch interviewt und es begann meistens damit, dass sie frisch Vermählte so einen Beziehungsstresstest ausgesetzt haben. Und der bestand einfach in einem halbstündigen Gespräch unter Laborbedingungen und die beiden frisch Verheirateten waren verkabelt, also Herzfrequenz und so weiter, Schweißentwicklung. Unterm Stuhl war noch so ein Zappelmeter, wenn jemand unruhig wurde. Und jede Bemerkung in diesem Gespräch, das typischerweise um Dinge ging, die so ein bisschen heikel sein können unter frisch Verheirateten, wofür soll man das Geld ausgeben, was ist mit Kinderwunsch und so weiter, Beziehung zu den Schwiegereltern. Jede Bemerkung wurde bepunktet von +5 bis -5. Also +5 war liebevolle Zuwendung und -5 war offene Verachtung. Und dann kamen bei so einem Gespräch typischerweise so 1000 Datenpunkte zusammen. Einige waren positiv, einige negativ. Und außerdem blieben die Forscher mit den Paar in Kontakt. Also einmal im Jahr kurz angerufen, seid ihr noch verheiratet? Häkchen dahinter gemacht. Ein Jahr später immer noch verheiratet, Häkchen und so weiter. Und dann gibt es eben Paare, die waren dann irgendwann nicht mehr verheiratet und andere waren nach 30 Jahren immer noch verheiratet. Und die Frage war dann, gab es eine Möglichkeit, das vielleicht schon an diesem Gespräch ganz am Anfang der Beziehung festzumachen? Gab es da so ein Merkmal, dass die stabilen, glücklichen Ehen von den Ehenunterschied, die dann irgendwann geschieden wurden? Und das war, was die beiden Forscher das 5-zu-1-Prinzip nannten. Also wenn das Positive in einer Ehe oder Beziehung das Negative um das Fünffache überwiegt, dann ist die Beziehung stabil und die Ehe ist mit 90%iger Wahrscheinlichkeit dauerhaft. Also wenn man mal irgendwie was Unangenehmes gemacht hat, vielleicht patzig war oder so, dann reicht es nicht, einmal wieder positiv auf den anderen zuzugehen. Dieser 1-zu-1-Ausgleich ist zu wenig, sondern man muss dann 5-mal wieder positiv und in netter Weise auf den anderen zugeht. Und wenn man das im Durchschnitt einhält, dann ist die Ehe oder die Beziehung stabil.
Mathematik im Eheleben. Ein weiterer Begriff, der da gefallen ist in dem Satz, den Sie da gesagt haben, ist der Begriff Risiko und Risikoforschung oder mathematische Risikobewertung. Das ist aktuell, glaube ich, auch ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit. Was interessiert Sie daran? Oder für wen ist das auch relevant? Entschuldigung.
Ich denke, dass es für alle Menschen interessant ist. Und was mich daran interessiert, ist, dass ich im Prinzip ein risikoscheuer Mensch bin. Also insofern hat es mich schon immer interessiert, so die Alltagsaktivitäten, mit welchen Risiken sind die behaftet? Sagen wir mal Motorradfahren oder natürlich ist einem schon klar, dass so ein Spaziergang irgendwo in der Innenstadt in Deutschland nicht so riskant ist wie, sagen wir mal, eine Mount Everest-Expedition. Aber um wie viel? Kann man da irgendwelche Zahlen dran heften? Und das geht tatsächlich.
Da gibt es sogar eine Einheit dafür, zumindest für das Sterberisiko, der ein Mikromord.
Ja, genau. Also Mathematiker verwenden dafür die Einheit Mikromor, mit der man Risiko messen kann. Mikro bedeutet dabei ein Millionstel. Und Mor, M-O-R-T, ist einfach das französische Wort für Tod. Und insofern ist ein Mikromor ein Millionstel statistischer Tod. Und darunter kann man sich jetzt noch nicht so viel vorstellen. Aber ein Mikromor ist tatsächlich das Sterberisiko eines durchschnittlichen 25-jährigen Mannes bei uns in Deutschland an einem durchschnittlichen Tag. Mhm. Also dass der 25-Jährige morgens aufwacht und den Tag aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht überlebt. Das Risiko dafür ist ein Mikromor.
Und so diese Mikromor-Anzahl oder das Risiko damit lässt sich auch für jede Tätigkeit, für alles, was wir so im Alltag machen, berechnen oder festlegen?
Ja, das stimmt. Überall da, wo es Daten gibt, nicht, da kann man die Mikromor berechnen. Also zunächst mal, was das Alter betrifft, ist es so, dass das Sterberisiko sich alle 7 Jahre verdoppelt. Nicht? Also von diesem 25-Jährigen, der einen Mikromor hat. Bei mir, ich bin jetzt 60 Jahre, sind das jetzt schon jeden Tag 28 Mikromor. Also für einen 80-Jährigen sind es sogar schon 150 Mikromor. Für einen 100-Jährigen 1300 Mikromor. Man kann auch zum Beispiel sich fragen, was ist das risikoärmste Lebensalter überhaupt bei uns in Deutschland oder generell in Westeuropa? Und das ist tatsächlich das Alter von 10 Jahren. Nicht? Also keine Altersgruppe in der Geschichte der Menschheit lebte so sicher wie heutzutage unsere 10-Jährigen.
Ist ja eigentlich auch beruhigend. Da muss man sich dann zumindest um die schon mal keine Sorgen machen oder wenig.
Das ist richtig. In dem Alter sind dann die Kinderkrankheiten, die teilweise gefährlich sein können, überwunden. 10-Jährige nehmen noch nicht als, sagen wir mal, riskante Motorradfahrerinnen am Verkehr teil. Die Eltern behüten sie noch, beschützen sie. Und ja, das ist auf jeden Fall unter Risikoaspekten ein sehr angenehmes Alter.
Was diese Risikoforschung oder Bewertung angeht, was würden Sie sagen, vor was fürchten wir uns möglicherweise eher zu Unrecht, weil es statistisch recht unwahrscheinlich ist, mit verbunden möglicherweise auch mit sehr wenig Mikromor, und bei was sollten wir eher vorsichtig sein?
Die Antwort, die ich Ihnen jetzt gebe, wird Sie vielleicht überraschen. Viele Menschen fürchten sich, glaube ich, vor terroristischen Angriffen oder jedenfalls immer, wenn es einen terroristischen Angriff gab, wie damals beim Berliner Weihnachtsmarkt. Da war es ja auch ganz deutlich, dass viele Menschen Massenveranstaltungen gemieden haben, nicht, auch auf Weihnachtsmärkte nicht mehr gegangen sind oder jedenfalls größere Ansammlungen von Menschen gemieden haben. Wenn man das rein datenanalytisch sieht, dann sterben bei uns in Deutschland durch terroristische Angriffe im Jahr weniger als 10 Menschen. Aber aufgrund von, und jetzt kommt das Überraschende, aufgrund von Kugelschreibern, und das ist tatsächlich richtig, sie haben sich nicht verhört und ich habe mich nicht versprochen, aufgrund von Kugelschreibern sterben 300 Menschen.
Ich lege meinen gerade schon zur Seite.
Es liegt nämlich einfach daran, dass jeden Tag Millionen Menschen am Schreibtisch sitzen und die haben dann ein Schreibgerät in der Hand. Oft ist es ein Kugelschreiber, an dem knabbern sie so ein bisschen gedankenverloren herum. Und immer mal wieder beißen einige ein Stück ab und das gerät dann unversehens in die Lunge. Und das kann zum Tode führen. Und das ist also tatsächlich so bei 300 Menschen bei uns in Deutschland. Also insofern sind Kugelschreiber, die wahren Todesmaschinen. Also ich hoffe, ich habe jetzt Ihr gutes Gefühl gegenüber Ihrem Kugelschreiber damit nicht verdorben, Herr
Graf. Nein, aber ich glaube, ich werde deutlich weniger dran rumkauen, auf jeden Fall.
Ja, das ist sehr ratsam, ja.
Herr Hesse, Zahlen, Statistiken, Daten, die haben ja derzeit Hochkonjunktur in der Corona-Krise. Freut das den Mathematiker oder den Stochastiker und Statistiker?
Das kann ich eigentlich nicht von mir behaupten. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Journalist und der hat einen Virologen befragt und fragte ihn so, wie finden Sie eigentlich so momentan die Situation? Und der Virologe sagte tatsächlich, wow, ich finde das klasse. Also so ist es bei mir nicht. Okay. Also mir wäre lieber Zahlen und Mathematik und Statistiken wären ein bisschen mehr im Hintergrund und dafür hätten wir keine Pandemie, das ist klar. Mhm. Andererseits können Zahlen und Datenanalytik schon dabei helfen, die Pandemie zu bekämpfen. Also insofern bin ich dankbar, dass wir diese Instrumentarien, Datenanalyse und Statistiken haben, um auch die politischen Entscheidungsträger beraten zu können. Also mit ihren Maßnahmen sachgerecht auf das Infektionsgeschehen zu reagieren.
Wie beurteilen Sie das? Lassen sich da Politikerinnen und Politiker in der Pandemie derzeit tatsächlich auch ausreichend von Daten und Zahlen leiten bei ihren Entscheidungen?
Ja, das denke ich. Also in der Pandemiebekämpfung lassen sich die maßgeblichen Politiker sehr engmaschig von Wissenschaftlern beraten und das ist auch gut so, weil man kann es nicht freihändig machen, nicht? Und man muss fundierte Datenbasis von seriös erhobenen Daten haben, die müssen kompetent analysiert werden. Das ist auch eine sehr anspruchsvolle Sache, nicht? Weil es eben auch Dunkelziffern gibt. Es gibt verzögerte Meldungen von Neuinfektionen. Es gibt also diese Wochenendeffekte, auch beim RKI, nicht? Dass man also montags die Daten immer mit ein bisschen Vorsicht genießen muss. Und ich denke, dass also Datenkompetenz und Wissenschaftlichkeit wirklich die Gamechanger sind beim Sieg über die Pandemie. Und ich habe auch das Gefühl, dass unsere Gesellschaft datenfreundlicher und auch mathematikfreundlicher geworden ist. Also bis vor einiger Zeit, da war es also durchaus, gehört es auch zum guten Ton, mit seiner Mathematikunkenntnis zu kokettieren. Mhm. Und auf Partys, ne, wenn man sich als Mathematiker outete, ne, wie ich öfter mal, dann hieß es oft, oh mein Gott, ich war in der Schule in Mathematik immer schlecht, mhm. ne. Und trotzdem ist was aus mir geworden. Na, das hört man irgendwie dann nicht ganz so gerne. Aber das ist scheinbar nicht mehr so. Also das Verhältnis zu Daten, zu Statistiken und zu Mathematik hat sich nach meinem Gefühl in der Gesellschaft verbessert. Hm.
Glaube ich auch. Ich glaube, dass ja doch die Leute das Gefühl haben, mit diesen Zahlen und mit den Statistiken und den Tabellen kriegt man diese Pandemie zumindest irgendwie ein bisschen greifbarer gemacht und damit auch zumindest psychologisch vielleicht auch ein bisschen besser behandelbar. Sie haben in einem Interview mal gesagt, wer quantitativ denkt und Zahlen mit Respekt begegnet, der ist auch weniger anfällig für Verschwörungsmythen und diffuse Ängste. Haben Sie denn den Eindruck, dass den Zahlen derzeit auch tatsächlich mit Respekt begegnet wird oder wird dann nicht oft auch sozusagen Schindluder getrieben oder die Daten halt interpretiert, wie es einem dann passt?
Man kann natürlich beides machen. Also Zahlen sind zunächst einmal nur einfach nur Zählinstrumente und Daten und speziell große Ansammlungen von Daten sprechen ja nicht für sich selbst, sondern datenanalytisch muss man sie zum Sprechen bringen. Und das versuchen Statistiker auch. Und insofern sind also die wirklich belastbaren Erkenntnisse, die Daten enthalten, auch sehr häufig von einem großen Berg von zusätzlichem Rauschen vernebelt. Und die Datenanalytiker, wenn man bedenkt, dass Daten das neue Gold sind, dann sind die Datenanalytiker sozusagen die Goldgräber, die versuchen, aus diesen riesigen Datenbergen die Nuggets belastbaren Wissens herauszuholen, mit denen dann die maßgeblichen Politiker, denen sie ihre Entscheidungen aufbauen können. Und das ist eine Fähigkeit für sich. Und man kann Daten aber auch völlig falsch analysieren und dann wird damit Schindluder getrieben. Mhm. Das ist auch richtig.
Sind Sie da jetzt aktuell in der Corona-Pandemie mit der Verlässlichkeit und mit der Vollständigkeit der Daten zufrieden? Also konkretes Beispiel, viele Menschen schauen sich jeden Tag die Corona-Zahlen der Landkreise an. Jetzt hier, dann sieht es so aus, in einem liegt ein Kreis deutlich über 100, der Kreis nebenan liegt unter 30. Dann sagt der Landrat von dem Kreis mit den hohen Zahlen, aber uns wird einfach mehr getestet. Und dann ist man wieder so schlau wie vorher, weil die Testrate nicht bekannt ist.
Ja, das stimmt. Die Datensituation ist extrem kompliziert. Hm. Nicht? Eben erstens aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von Tests, die durchgeführt werden, dann auch der Verlässlichkeit der Tests, dann aufgrund der Dunkelziffer von Menschen, die tatsächlich Corona infiziert sind, aber keine Symptome haben, dann aufgrund der Tatsache, dass die Gesundheitsämter am Wochenende, also viele jedenfalls, keine Daten übermitteln ans RKI. Das sind alles sehr verschiedene Effekte, die man versuchen muss, in der Datenanalyse irgendwie zu kompensieren. Und insofern ist das schon eine sehr anspruchsvolle Sache, aufgrund dieses ganzen Datensammelsuriums die Spreu vom Weizen zu trennen. Das stimmt.
Aber ich glaube auch, da haben ja viele Leute, man lernt ja auch sozusagen diese Tabellen, die Zahlen mit all ihren Einschränkungen eben immer besser zu lesen und zu verstehen. Das ist mein Eindruck. Wie sieht es denn mit den Mikromor aus in der Pandemie? Wie schlägt das zu Buche?
Man kann auch tatsächlich Corona-Infektion statistisch analysieren mithilfe dieser Mikromor. Und es ist so, dass das Risiko, das ist ja auch allgemein schon bekannt, das Risiko einer Infektion ist sehr stark altersabhängig. Mhm. Und das Sterberisiko tatsächlich wächst exponentiell an. Auch das ganz normale Altersrisiko, über das wir früher gesprochen haben, das wächst auch exponentiell schnell an und verdoppelt sich alle 7 Jahre. Und bei der Corona-Infektion ist die Verdopplungszeit alle 6 Jahre.
Okay.
Und im Alter von 60 Jahren ist das eine genauso groß wie das andere. Mit anderen Worten, wenn sich ein 60-jähriger Mensch, also ich jetzt zum Beispiel, der 28 Mikromor jeden Tag gegen sich hat, das hatte ich vielleicht schon erwähnt, wenn ich mich jetzt infizieren würde, würde mein Sterberisiko sich verdoppeln, nicht? Auf 56 Mikromor. Und wenn ich es in Jahren ausdrücken würde, würde das bedeuten, dass ich durch die Infektion plötzlich de facto risikotechnisch 7 Jahre älter würde. Mhm. Also das ist die statistische Faustregel. Eine Corona-Infektion macht einen vom Risikoaspekt 7 Jahre älter. Und für junge Menschen ist also Corona nicht riskant. Nicht? Also Teenager oder bis zu etwa 25 ist ein sehr geringes Risiko mit verbunden. Mit im Alter von 35 Jahren ist Corona so gefährlich wie die saisonale Grippe. Ne? Und für 80-Jährige tatsächlich ist eine Corona-Infektion so gefährlich wie ein akuter Herzinfarkt.
Ja, das ist ein deutliches Risiko. SWR 2 Tandem mit Christian Hesse, Mathematikprofessor in Stuttgart. Und er ist Autor mehrerer Bücher, die Mathematik anschaulich machen, auch für Nicht-Mathematiker. Die Bücher, Herr Hesse, sind, glaube ich, alle oder die meisten erschienen im Verlag CH Beck. Und in den Infos, die der Verlag zu Ihnen angibt, da heißt es, sein Haupthobby ist Wohnen. Wie macht sich das praktisch bemerkbar?
Ich glaube, das hat der Verlag zu der Zeit geschrieben, als ich sehr viel unterwegs war. Und da habe ich das auch gesagt, dass das mein Haupthobby sei. Da war ich so auf Tagungen, Konferenzen, Vorträgen. Also das war alles vor Corona. Und da habe ich mich dann immer sehr gefreut, nach Hause zu kommen und einfach mal dort nichts zu tun oder einfach zu Hause dann wohnen zu können. Und im Moment ist es ja praktisch die Standardsituation.
Ja. Ne?
Also durch Corona ist Homeoffice und so weiter. Auch ich, also da, wo man mich am meisten antrifft, im Moment ist auf einem Stuhl sitzen vor meinem Schreibtisch. Und jemand hat mal tatsächlich gesagt, Mathematiker sind mythologische Wesen, halb Mensch, halb Stuhl. Und das gilt für mich in gewisser Weise auch. Ne? Also im Moment wohne ich fast mehr, als mir lieb ist. Aber damals war es doch mein Haupthobby, als ich sehr viel unterwegs war. Jetzt würde ich gerne mal wieder ein bisschen mehr unterwegs sein.
Ja, glaube ich, würden wir alle gerne mal. Kommt wieder. Ein anderes Hobby, das Sie haben, ist Schach. Ist das eigentlich ein bisschen das logische oder das naheliegende Hobby für Mathematiker?
Ja, natürlich, es ist auch sehr kopfgesteuert. Also insofern ist es vielleicht nicht unbedingt das beste Hobby für einen Mathematiker, weil er ja schon so viel einfach beruflich mit seinem Kopf arbeiten muss. Und wenn man dann in der Freizeit auch noch eine kopfgesteuerte Aktivität als Hobby sich zulegt, dann ist es vielleicht so vom Wechsel her nicht unbedingt das Beste. Aber es ist tatsächlich so, dass ich am Schach schätze, also die Möglichkeit, in tiefschürfenden Schachkombinationen intellektuelle Schönheit auch zu empfinden. Wobei ich allerdings sagen muss, ich habe keine ernsthafte Partie am Schachbrett gespielt seit 2010, als es mir geglückt ist, in Zürich den damaligen indischen Weltmeister Vishwanathan Anand in einer sehr umkämpften Partie ihm ein Unentschieden abzuringen. Und ja, das war ein solch bewegendes Highlight für mich, dass ich dachte, das lässt sich nicht mehr toppen. Ne? Was ich allerdings mache, ist, ich spiele mit einem befreundeten Kollegen in den USA per E-Mail. Das heißt, wir schicken uns die Züge per E-Mail zu. So im Schnitt ein Zug pro Monat. Ne? Und dann kann es auch durchaus mal dauern, dass so eine Partie bei uns 3 bis 4 Jahre dauert. Ne? Also, und wir kennen uns seit 20 Jahren und spielen jetzt gerade an unserer 7. Partie.
Wie darf ich mir das vorstellen? Sitzen Sie dann zu Hause an einem Brett, das Sie aufgestellt haben und tüfteln da, oder gehen Sie dann spazieren in Stuttgart oder sowas und können das im Kopf sozusagen durchgehen?
Ja, das ist so, wir schicken uns die Züge per E-Mail und dann fragen wir auch meist so ein bisschen, na, wie geht's dir, was machst du gerade, was macht die Familie und so. Das ist eine schöne Art, in Kontakt zu bleiben. Und wenn man dann wieder einen Zug bekommen hat, dann, ja, man hat die Stellung eigentlich im Kopf, ne? Und das ist beim Freund und Kollegen auch so. Und wenn man dann mal ein bisschen Zeit hat, vielleicht wenn man auf die S-Bahn wartet oder unter der Dusche oder so oder einfach ein bisschen Entspannung braucht, dann denkt man über die Position nach. Die hat man also immer irgendwie im Kopf mit dabei. Und ja, nach ein paar Wochen schickt man wieder einen Zug und nette kleine E-Mails. Ganz wunderbar, die Freundschaft auch zu pflegen. Und ich bin sicher, wenn wir dieses Schach als Medium nicht hätten, dann hätten wir möglicherweise jetzt schon keinen Kontakt mehr. Einfach oft wegen der großen Entfernung und dass man sich ja doch relativ selten sieht.
Nochmal ganz kurz auch zurückzukommen auf die Partie gegen den damals amtierenden Weltmeister, das Unentschieden, das Sie ihm da abgerungen haben vor 10 Jahren. Wie kam es dazu?
Ja, das war so eine Veranstaltung in Zürich. Das ist sozusagen mein Lieblingsschachclub. Der ist in Zürich. Und das sind sehr viele ältere Herrschaften, die eine großartige Begeisterung für das Schach haben. Und das sind auch Schachmäzene. Das heißt, die kennen all die Spitzenspieler. Und wenn sie sich mal eine Freude machen wollen, dann rufen sie den Weltmeister an und sagen: Du, hast du Lust, mal vorbeizukommen, mit uns hier ein bisschen zu spielen? Und so war es auch da. Und ich bin also mit einigen dieser älteren Herrschaften befreundet. Das sind sozusagen väterliche Freunde geworden. So sind 85 zum Teil schon älter. Und dann hat mich einer von meinen Freunden gefragt: Du, der Weltmeister kommt, hast du Lust, gegen ihn zu spielen? Das wäre doch mal interessant, ein Mathematiker gegen den Weltmeister zu spielen. Und natürlich, erstmal war ich nicht ganz so begeistert. Man will natürlich dann auch keinen so schlechten Eindruck hinterlassen, aber ich
Wacker
hatte da schon
geschlagen, ne?
über. Bitte?
Wacker
Ich habe
geschlagen, offensichtlich.
Ja, genau. Ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet und dann im 18. Zug ergab sich tatsächlich die Möglichkeit, den Weltmeister anzugreifen und ein bisschen in Defensive zu drücken. Und letztendlich war es am Ende sogar so, dass er sich mit einer Kombination ins Remis flüchten musste. Also, und ich bin jetzt, selbst wenn ich jetzt davon noch erzähle, bin ich wieder ganz beschwingt und kann mich in die Situation damals einfühlen. Das war sehr schön für mich.
Christian Hesse, Mathematikprofessor von der Uni Stuttgart, vom Institut für Stochastik und Anwendungen, Buchautor unter anderem des Buchs Warum Mathematik glücklich macht. Filme, in denen er Alltagsmathematik erklärt, finden sich in der ARD-Mediathek. Da kann man einfach im Suchfeld den Namen eingeben, Christian Hesse. Dann wird man schnell fündig. Herr Hesse, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten und für das schöne Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, Herr Gramlich. Hat großen Spaß gemacht.
Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann. Für die Technik zuständig war Sun Üşi. Ich bin Martin Gramlich. Einen schönen Radioabend mit SWR 2.